Sie hat es geschafft. Zweimal 35 Jahre vor und nach der Wende auf 700 Seiten. Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel hat ihr Leben erzählt oder zumindest das, was sie der Öffentlichkeit davon preisgeben will. Freiheit heißt ihre Biografie, die einen wahrhaft ungewöhnlichen Weg beschreibt. Von der ostdeutschen Pfarrerstochter über Kohls Mädchen zur letzten Verfechterin des freien Westens. Für eine ganze Generation war sie als Kanzlerin alternativlos, bis sie selbst nach 16 Jahren fand, ich muss mal weg. Jetzt ist sie wieder da und präsentiert ihre Geschichte, die sie gemeinsam geschrieben hat mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann. Merkels Memoiren, Bilanz einer Kanzlerin, das ist unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen, ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Christine Bergmann ist bei uns. Sie hat drei Gemeinsamkeiten mit Angela Merkel. Sie stammt aus der DDR. Sie war Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Schröder allerdings. Und sie ist Naturwissenschaftlerin. Sie hat Pharmazie studiert, gehört seit der Wende der SPD an. Ich begrüße Peter Altmaier von der CDU. Unter Merkel hatte er mehrere Ministerposten inne. Umweltminister, Kanzleramtsminister und Wirtschaftsminister war er. Und 2015, 2016, da hatte er die politische Gesamtkoordinierung aller Aspekte der aktuellen Flüchtlingslage inne. Große Aufgabe damals. Herzlich willkommen, Eckart Lohse, Leiter der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er hat eine kritische Bilanz der Regierungsarbeit von Merkel veröffentlicht mit dem Titel Die Täuschung, Angela Merkel und ihre Deutschen. Zugeschaltet ist uns Marina Weißband. Sie ist Publizistin, Psychologin, Expertin für digitale Bildung. Sie wurde in der Ukraine geboren und sie engagiert sich bei den Grünen. Herzlich willkommen Ihnen. Herr Altmaier, jetzt liegt da so ein dickes Buch und dann fragt man ja ganz schnell, komme ich da drin vor? Natürlich hatten Sie eine wichtige Rolle in der Politik. Sie haben es auch noch nicht lesen können, das ganze Buch. Es wurde heute vorgestellt im Deutschen Theater. Was interessiert Sie denn am meisten?
Ja, mich hatte interessiert, wie Angela Merkel umgeht mit der Erwartung sehr vieler Bürgerinnen und Bürger, dass sie erklärt, warum sie bestimmte Dinge gemacht hat. Was sie gemacht hat, haben wir alle sehen können in den 16 Jahren. Aber warum sie es gemacht hat, und deshalb habe ich natürlich auf diese Erklärungen auch sehr genau geschaut. Aber mich persönlich hat am meisten interessiert die ostdeutsche Biografie der Kanzlerin, weil das ja die ersten 35 Jahre waren, die ich aus eigenem Erleben gar nicht beschreiben kann, weil niemand von uns dabei war im Westen und weil wir auch dieses System am eigenen Leib gar nicht erlebt haben.
Geht Ihnen das auch so, Frau Bergmann? Ist das das, wo Sie sich auch verbunden fühlen mit Frau Merkel, dass Sie sagen, da ist was, was eine Gemeinsamkeit, Sie gehören anderen Parteien an, aber das ist so ein Punkt, wo Sie sagen, ja, da verstehe ich einiges.
Ja, ist ganz klar, dass das so ist, weil es gibt schon viele Gemeinsamkeiten, die in der Vergangenheit liegen. Wir sind in der gleichen Diktatur groß geworden. Also ich habe es bis zum 50. Lebensjahr durchhalten müssen, bis zum letzten Tag der DDR habe ich durchgehalten, also 40 Jahre. Und da findet man natürlich viele, viele Gemeinsamkeiten. Die Frage, wie schafft man das, durchzukommen, ohne sich allzu sehr zu verbiegen? Wo musste man natürlich auch Zugeständnisse machen? Und wie kommt man dann auch mit dieser Biografie zurecht? In einer Gesellschaft, die wir alle wollten, in einer Demokratie, wo wir beide in unterschiedlichen Stellen ja ziemlich schnell dann doch sehr, sehr wichtige Aufgaben hatten. Und wie kriegt man das hin? Und da interessiert mich das natürlich ganz besonders bei Frau Merkel, so ein bisschen die Hintergründe. Ne? Wir haben ja alle so unsere Erfahrungen mit unseren Parteien gemacht und wie so das Geschäft so läuft und wie wird man akzeptiert. Also alle diese Dinge, auch diese menschlichen Dinge, wie schafft man das, sich dann auch durchzusetzen und was Frau Merkel geleistet hat in 35 Jahren, das ist ja nur schon beachtlich. Also das interessiert mich schon neben allem anderen schon sehr. Ja.
Herr Lohse, Sie haben ja in Ihrem Buch einiges aufgeschrieben, wo Sie enttäuscht waren auch von der Leistung von Angela Merkel in ihrer Kanzlerschaft oder getäuscht, je nachdem, wie man es interpretiert. Gibt es einen Punkt heute bei der Buchvorstellung, wo Sie erstaunt waren?
Erstaunlich war sehr interessiert auch an dem Thema, wie verbindet sie eigentlich oder wie erklärt sie ihre Kanzlerschaft in Verbindung mit ihrer Herkunft. Das hat ja, die Veranstaltung hat kurz nach sieben begonnen und fast bis 8 Uhr ging es um dieses Thema. Also das war ein ganz dominantes Thema, wo Angela Merkel über ihre Zeit in der DDR gesprochen hat. Im Buch ist es ja auch sehr dominant. Bei mir im Buch ist es unternehme ich den Versuch, daraus etwas abzuleiten, nämlich dass sie an Punkten, wo sie meiner Meinung nach ins Risiko hätte gehen müssen und handeln müssen, lieber sozusagen den Konsens gesucht hat. Sie hat heute Abend gesagt, naja, ist doch kein Fehler in der Demokratie, die Mehrheit zu suchen. Das ist evident. Natürlich ist das kein Fehler, muss sogar so sein. Aber vielleicht eine gewisse Scheu, die sie mitgebracht hat, ins Risiko zu gehen und hart etwas durchzusetzen. In einigen Punkten hat sie es gemacht, in anderen hat sie es unterlassen. Wir sehen es heute Abend alles. Aber deswegen, Sie haben den Untertitel auch genannt, meines Buches, Angela Merkel und ihre Deutschen. Wir haben sie, oder sie ist viermal gewählt worden. Es gab so eine Art kollektives Gefühl, vielleicht ist das auch ganz komfortabel mit so ein paar unerledigten Aufgaben.
Sie hat ja auch damals gesagt, Sie kennen mich. Das war ja so ein Wahlslogan von ihr. Also mit mir sind Sie in Sicherheit. Das hat sie gesagt am Ende eines TV-Duells. Wir hören auch gleich noch mal rein in das, was sie heute bei der Vorstellung gesagt hat. Ich würde aber gerne Frau Weißband noch mit in die Diskussion nehmen. Frau Weißband, wo ist für Sie so ein Punkt, dass Sie sagen, ja, das interessiert mich da. Das würde ich gerne wissen von Frau Merkel.
Ich meine, das Faszinierende an der Konstellation ist, dass eine Frau, deren Motto immer war, never explain, never complain, jetzt Memoiren schreibt. Worin sie natürlich nicht für mich zufriedenstellend die größten Entscheidungen, Nichtentscheidungen ihrer Zeit erklärt, weil ich finde, das Faszinierendste an diesem Buch, was wir besprechen sollten, ist Ihre Vorstellung von Politik als Dienstleistung, von Regierung als Dienstleistung und wie sie den Menschen immer gescheut hat, etwas zuzumuten, weil sich dieser Regierungsstil vererbt, auch in die Regierungen danach und wir möglicherweise sehr viel daran gerade zu leiden haben.
Das finde ich interessant, Politik aus Dienstleistung. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde gerne einen Ausschnitt aus der Buchvorstellung eben zeigen, wo es genau um die ostdeutsche Herkunft geht von Angela Merkel.
Ich habe ja die ganze Zeit meine Kraft aus meinem Leben in der DDR, und anderes hatte ich ja nicht, geschöpft. Also ich habe diese Kraft, die mir gegeben wurde in diesen 35 Jahren, ja ausgebeutet und genutzt für meine politische Arbeit. Und trotzdem habe ich nicht jetzt reflektiert, was hast du eigentlich durch deine Kindheit bekommen, was hast du durch diese staatliche Ablehnung bekommen, was hast du durch die Freunde, die du hattest, bekommen. Also das waren im Grunde die Dinge, die ich unbewusst aber benutzt habe. Mein Leben war ja nicht abgekattet und ich habe dann bei Null begonnen, sondern, und das ist doch eigentlich eine schöne Mitteilung auch, dass diese Möglichkeiten und Fähigkeiten, die ich dort erlernt und erworben habe, dafür gereicht haben, 16 Jahre Bundeskanzlerin in der Bundesrepublik Deutschland zu sein.
Dafür bekommt sie Applaus, Frau Bergmann. Sie hat lange nicht über ihr Ostdeutschsein gesprochen. Man merkte das bei der Verabschiedung, bei dem großen Zapfenstreich mit diesem Lied Du hast den Farbfilm vergessen. Das war so eine Reminiszenz auch an die Jugend. Ja. Haben Sie das vermisst? Hätten Sie da gern früher mehr davon gehört?
Ja, ich hätte eigentlich das erwartet auch. Ne? Denn sie hat ja vor allen Dingen in der Rede, dann die letzte Rede zum Tag der Deutschen Einheit, da hat sie mal gesagt, was sie eigentlich auch alles schlucken musste. Und da dachte ich, es war doch nicht nur das, da hat es doch die ganzen Jahre sicher eine ganze Menge Dinge gegeben, immer wenn man Auseinandersetzungen hat und wenn es Konflikte gibt, naja, also das ist die aus dem Osten, könnte ich mir vorstellen, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Ne? Das ist die Ostfrau oder auch die Doppelquote, ich kenne das ja alles. Ne? Das war ja auch mein Schicksal sozusagen. Immer, das
Frauen
muss man da,
Ostdeutsch.
Frauen Ostdeutsch, und dann kann man sich nur selbstlos hinstellen und sagen, ja, aber wenn ich es nicht ordentlich machen würde, ne, dann säße ich jetzt nicht mehr hier. Das ist dann vielleicht das, was einen dabei noch ein Stück Spaß machen kann gelegentlich. Aber ich glaube, es hätte der Gesellschaft gut getan, wenn sie das häufiger gemacht hätte. Ich verstehe das. Also wir sind ja immer so die Dazugekommenen. Ich bin ja auch in der Politik. In Berlin nicht. In Berlin war immer alles anders. Da kannte man sich und da gab es die Familien Ost und West, aber in der Bundespolitik schon. Und dann ist man die Einzige im Bundeskabinett. Und das ganze Umfeld ist eben ein anderes als Berlin. Die Bundesrepublik ist nicht Berlin, muss man sagen. Und dann ist man immer so die Dazugekommene und überlegt dann immer, wie geht es jetzt weiter? Und merkt dann schon, an welchen Stellen es doch unterschwellig sagt, naja, das ist, oder es wird ja auch mal ausgesprochen, also Ihre Zeitung zum Beispiel schrieb mal, da gibt es noch diese Familienministerin, die hat ihre sozialistische Sozialisation noch nicht abgelegt, die will über alle Kinder internieren, also Kinderbetreuung forderte, auch für die unter Dreijährigen. Also alle solche Dinge passieren dann. Und da hätte ich mir schon häufiger mal gewünscht, dass das mal auf den Tisch kommt und sagt, also Leute, wir bringen hier einiges mit. Ihr könnt schon doch auch ab und zu mal damit auseinandersetzen. Das könnte eigentlich gar nichts schaden.
Wo haben Sie gemerkt, Herr Altmaier, dass die Sozialisation anders ist? Haben Sie das gemerkt in Ihrer Zeit als Kanzleramtsminister, wo Sie ja sehr eng mit ihr zusammengearbeitet haben?
Das habe ich schon vorher gemerkt, weil Angela Merkel in internen Gesprächen natürlich auch über ihre Erfahrungen berichtet hat, wie das war mit den übrigen Staaten des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, wie das war in der Ausbildung mit den Urlauben und so weiter. Sie hat öffentlich darüber nicht gesprochen, obwohl sich viele Bürgerinnen und Bürger das gewünscht hätten, aber aus einem ganz einfachen Grund, glaube ich, weil sie der Auffassung war, wir sind dafür gewählt, dass wir Arbeit machen, dass wir die Probleme lösen, die an uns herangetragen werden, und wir sind nicht dafür gewählt, dass wir eine Talkshow oder eine Sitcom organisieren, wo man uns zuschauen kann, wie man regiert und was wir machen. Das habe ich immer akzeptiert, weil sie war die Bundeskanzlerin. Und ich glaube, dass sie 16 Jahre lang alle Wahlen gewonnen hat, dass sie immer wieder bestätigt wurde, spricht ja auch dafür, dass es nicht so ganz falsch gemacht hat. Und das Zweite ist, Frau Bergmann wird das sicherlich bestätigen können, man denkt immer, wenn man Minister wird, 4 Jahre sind eine lange Zeit, aber am Ende sind sie schnell vorbei und noch 16 Jahre gehen relativ schnell vorbei. Meistens ist es natürlich dann auch so, dass man gefragt wird, wie gehen Sie mit Corona um, wie gehen Sie mit der Flüchtlingskrise um, wie gehen Sie mit der Banken- und Börsenkrise um, wie gehen Sie mit Ukraine und mit Krim um. Das waren halt eben die Themen, die im Vordergrund standen. Und Angela Merkel hat sich dafür entschieden, eben diese persönlichen Dinge sehr stark zurückzustellen. Und wir haben das ganz ähnlich dann auch gemacht.
Herr Lose, war das wichtig, dass Sie sozusagen ganz klar das erstmal beiseite packt, dass Sie gerade in Richtung westdeutscher Männer, die es ja nun, die CDU ja nach wie vor auch immer noch dominieren, war das wichtig, damit sie sozusagen an diese Macht bekommt und auch erhalten kann?
Also erstmal war das, glaube ich, überlebenswichtig. Also ja. Ich weiß gar nicht, wie begeistert Roland Koch geklatscht hätte, wenn sie gesagt hätte, übrigens, pass mal auf, ich bin erstens geschieden, zweitens unverheiratet, kinderlos und komme aus dem Sozialismus. Und da gab es auch eine Menge Dinge, die waren gar nicht so schlecht. Wäre wahrscheinlich nicht so ein super Einstieg gewesen. Das, was man ihr ja immer zugeschrieben hat, wie wahnsinnig schnell sie sich in diesem System zurechtgefunden hat, wird ihr natürlich von Landsleuten auch übel ausgelegt, weil sie sagen, ja, du hast dich so perfekt da angepasst, dass du vergessen hast, wo du herkommst. Und dass sie darunter gelitten hat, sieht man einer, oder wie sehr das ignoriert wurde, sieht man einer sehr hübschen Passage. Sie war ja Frauen- und Jugendministerin, als Helmut Kohl dieses Ministerium aufsplittete, um möglichst viele Frauen irgendwie mit Ämtern zu versorgen. Und sie hat anlässlich des 100. Jahrestags des Frauenwahlrechts mal erzählt, ich war natürlich nicht Familienministerin. Völlig unvorstellbar, in der CDU der 90er Jahre wird eine unverheiratete Frau aus dem Sozialismus Familienministerin oder Familie, wie Helmut Kohl gesagt hätte, das ging nicht. Und Wolfgang Schäuble schreibt in seinen Memoiren immer noch, ich habe sie als Familienministerin ihre Arbeit bewundert. Wo ich sage, Schäuble hat es mir. Er hat immer gesagt, Familie, Frauen ist alles dasselbe. Und sie hat das aber
alles gedönst,
als Defizit. Sie hat das als Defizit, Familie darf ich nicht. So, und da kommt etwas durch an Missverständnis, an Unverständnis. Und daraus hat sie dann die Konsequenz gezogen zu sagen, ich halte jetzt erstmal ganz schön die Klappe in dieser Hinsicht.
Ja, ich habe auch gesagt, ich habe es verstanden, weil mir schon klar war, dass sie in dieser CDU, auch Männergruppe, da keine Punkte machen kann. Ne?
Aber das war 1990.
Ja, das ist auch ein bisschen her.
Aber ich glaube, dass man
trotzdem
auch bei Angela Merkel Folgendes verstehen muss, dass sie in den 8 Jahren, die sie Ministerin war unter Helmut Kohl, hat sie ja gesehen, wie sich die eitlen Männer zum Teil, die Kronprinzen, die es damals gab, gegenseitig das Leben schwer gemacht und sich gegenseitig daran gehindert haben, die Nachfolge anzutreten und sich zu profilieren. Und deshalb hat Angela Merkel, glaube ich, dieses schlanke Regieren, wie man es nennen könnte, immer vorgezogen. Und sie ging natürlich auch oft genug ins Risiko. Es war auch oft umstritten, was sie gemacht hat. Aber sie können eben nicht jeden Tag ins Risiko gehen.
Ja, was meinen Sie genau?
Sonst sind sie nicht viele Tage im Amt und werden auch nicht wiedergewählt. Also es muss immer eine Balance sein. Und wenn Sie zum Beispiel dann anschauen, sie wird ja bis heute angefeindet für das, was sie in der Corona-Pandemie gemacht hat. Ich habe sie dabei unterstützt, übrigens als Wirtschaftsminister, weil ich der Auffassung war, solange wir keinen Impfstoff haben, solange die Menschen sterben, weil wir ihnen nicht helfen können, müssen wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, damit wir nicht Zustände haben, wie es in anderen europäischen Ländern an der Tagesordnung war. Aber das war schon ein Risiko. Und es hätte auch genauso gut in die andere Richtung ausgehen können.
Ich glaube, also mich hat das beruhigt, dass da eine Physikerin sitzt mit naturwissenschaftlichen Sachverstand, die weiß, die Forschungsergebnisse neu würdigen kann. Also für mich war das eine Beruhigung und ich fand auch, das hat gut funktioniert.
Ich würde gerne Frau Weisband noch mal dazu nehmen. Frau Weisband, wie sehr ist, haben Sie Frau Merkel wahrgenommen mit ihrer, ja, mit dem, wie sie über ihre Herkunft redet und vielleicht auch über ihr Frausein redet?
Erstens, Beruhigung ist ein fantastisches Stichwort, weil das genau das war, was Angela Merkel am besten konnte. Sie konnte die Leute beruhigen. Es ist alles gut, es ist alles nicht schlimm und sie hat halt nichts zugemutet. Und sie hat auch nichts zugemutet in ihrer Konfrontation damit, dass sie aus dem Osten kommt, dass sie eine Frau ist, dass sie eine andere Lebenserfahrung gemacht hat. Und klar, es hätte uns, sagen wir, ImmigrantInnen, Frauen, sonstig marginalisierte Leute, hätte es einen großen Dienst erwiesen, aber ich verstehe auch, dass sie in ihrer Zeit einfach diese Macht nicht hätte halten können, wenn sie es gemacht hätte. Ich glaube, das Mächtigste, was man machen kann als eine Minderheit in Zeiten von Integration, ist einfach völlig selbstverständlich, man selbst zu sein. Und das hat sie gemacht. Sie war völlig selbstverständlich eine Frau aus dem Osten. Sie hat es nicht thematisiert, aber es klang ja trotzdem mit und damit hat sie es ein Stück weit normalisiert.
Und ist das, finden Sie das gut? War sie da auch ein Vorbild für Sie zum Beispiel?
Nein, weil ich besser damit fahre, darüber zu reden, dass ich ein anderes Aufwachsen hatte. Für mich zum Beispiel war die DDR der Westen. Wir haben Klopapier von dort importiert. Und ich glaube, man kann sehr viel erklären, aber ich glaube, das war generell nicht Frau Merkels Stil, das Erklären. Ich glaube, sie hat versucht, so schlank, so effizient wie möglich zu handeln, zu liefern, eine Dienstleistung zu erbringen. Und nicht so viel zu erklären, nicht so viel die Bevölkerung Komplexität auszusetzen.
Also wenn Sie, Frau Weißmann, das als selbstverständlich bezeichnen, mag sein. Aber dann wundert mich natürlich, dass zum Ende dieser Zeit das ja geradezu herausbricht aus Angela Merkel in einer Weise, die mich erstaunt hat, als ich diese Rede in Halle hörte, die Sie eben zitiert haben.
Zum 3. Oktober.
Zum 3. Oktober 2021, die sie ja zwei Jahre später, als sie schon nicht mehr Kanzlerin war, mehr oder weniger wortgleich im ZDF nochmal wiederholt hat, die sie im Buch wieder thematisiert hat, die sie heute Abend wieder thematisiert hat und die sich aufhängt, also natürlich ist der Journalismus bedeutend, wer sollte das anders sagen als ich, aber an einem Zeitungsartikel und einem Beitrag in einer Riesenschwarte, einem Sammelband der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und daran hängt sie sich auf, wo ich denke, was hat die Frau an Kritik einstecken müssen in den Medien?
Aber ganz ehrlich, aus mir wäre es auch herausgebrochen. Denn wie anstrengend ist es, selbstverständlich eine Minderheit zu sein? Wie anstrengend ist es, nebenbei Immigrantin zu sein, nebenbei Ossi zu sein, nebenbei Frau zu sein. Das ist schwer, das ist Knochenarbeit. Und wenn man merkt, dass das nicht anerkannt wird und jetzt kann man sich das leisten, weil man sich keine Macht mehr sichern muss, alter Schwede, wäre das aus mir auch rausgebrochen.
Ja, das verstehe ich.
Ich würde mal ganz gern, deshalb zeigen wir jetzt noch mal einen Ausschnitt von den Anfängen, als es darum ging, ob Frau Merkel ins Kanzleramt kommt, an die berühmte Elefantenrunde nach der Wahl 2005. Und wir sehen Bundeskanzler Gerhard Schröder, wie er mit Frau Merkel oder über Frau Merkel spricht.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
Die Deutschen haben keine Kandidaten, sondern sie haben Parteien
gewählt.
Was
fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, die werden erfolgreich sein.
Was denken Sie da, Frau Bergmann?
Schlimmer geht's nimmer, denke ich dabei, wirklich. Also das ist eine ganz schlimme Szene, muss ich wirklich sagen. Wie kann man in so einer Situation...
Sagen Sie als SPD-Frau.
Bitte? Ich sage das als SPD-Frau, aber ich bin schon sehr frauensolidarisch. Ja. Und es ist wirklich, also ein schlimmes Benehmen ist ein schlimmes Benehmen. Und ja. Egal, von wem es kommt.
Aber dafür habe ich Angela Merkel bewundert und habe auch viel von ihr gelernt. Denn wir saßen an dem Abend auch zusammen mit jüngeren CDU-Abgeordneten. Und wir haben diese Szene im Fernsehen gesehen. Ja. Und dann haben einige gesagt von uns... Warum reagiert sie nicht deutlicher auf den Schröder? Warum weist sie ihn nicht in ihre Schranken? Wir haben das nicht verstanden. Und dann, am nächsten, zwei Tage später, als wir wieder in den Wahlkreisen waren, kamen plötzlich Leute von der SPD, von den Grünen, von der CDU, ganz einfache Leute, die sagten, das war nicht richtig, wie der Herr Schröder mit der armen Frau Merkel umgegangen ist.
Das klingt ja so, als wäre sie da so ein Opfer gewesen.
Ja, weil ich denke auch an das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben in der jetzigen Bundesregierung. Wenn die politisch Verantwortlichen sich gegenseitig streiten wie die Kesselflicker, und dann führt es nicht dazu, dass einer von ihnen gewinnt, sondern dann führt es dazu, dass sie allesamt verlieren und dass die Leute sagen, wie soll man denen vertrauen, wenn die nicht einmal manierlich miteinander umgehen. Und deshalb war es, glaube ich, richtig, dass sie auf einen groben Klotz keinen groben Keil gesetzt hat, auch wenn ich das damals nicht sofort verstanden habe. Aber deshalb war sie auch die Kanzlerin und nicht ich.
Frau Weißmann, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Glauben Sie, so etwas wäre noch möglich, dass ein Mann eine Frau so behandelt?
Ohne Scheiß, es passiert mir in so vielen Talkshows. Natürlich ist es heute noch nicht nur möglich, es ist völlig normal. Also diese Selbstherrlichkeit, diese Art, alles zu wissen und Frauen zu unterschätzen, ist heute immer noch gang und gäbe. Machen wir uns doch keine Illusionen. Und genau das, was Angela Merkel durchmacht, das beobachte ich bei Politologinnen, bei WissenschaftlerInnen, bei PolitikerInnen im Fernsehen ständig. Und natürlich ist sie ein großes Vorbild dahingehend, weil das genau die Art ist, wie man damit umgeht. Nicht mitmachen, nicht auf das Niveau einlassen. Die Zuschauer finden das auch dankbar.
Also da würden Sie sagen, Sie haben was gelernt von Angela Merkel?
Man sagt mir auch nach, dass ich relativ ruhig bleibe, wenn Leute totalen Schwachsinn reden. Ja, das habe ich gelernt von Angela Merkel.
Herr Lohse, wie sehen Sie es auch? Haben die Männer nichts gelernt seit fast 20 Jahren?
Ach, ich weiß es gar nicht, ob das in diesem Falle also vielleicht auch eine Mann-Frau-Geschichte war, aber der Schröder war natürlich besoffen von dem Gedanken, dass er mit Hilfe von Überhangmandaten diesen Scoop, den er ja für einen Geniestreich hielt, noch ans Ziel bringen konnte. Und in dem Moment wollte er, glaube ich, das einfach nicht wahrhaben. Er hat sich ja auch in einer wahnsinnigen Weise selber entlarvt an dem Abend. Ja, ich weiß nicht, ob die Zahl der Menschen, die Sympathie für diese Haltung empfanden, so groß war. Also es gibt eine viel schlimmere Szene, die weniger bekannt ist. Da ging es um die Steinewerferzeit von Joschka Fischer, als Schröder auf der Regierungsbank saß und Merkel also sagte, das Fehlverhalten anprangerte und Schröder da lümmelnd in der Regierungsbank sagte, sie können ja nichts dafür, dass sie damals nicht dabei waren. Was hieß? Naja, also die bundesdeutsche Geschichte, die kennen sie eben nicht. Dieses Herablassende, Pech gehabt, du warst nicht dabei. Das war ja, den Abend, da verstehe ich noch, dass der Schröder in einer Art Rauschzustand war, in wie er auch immer da reingekommen ist. Aber im Grunde genommen, diese Herablassung, die war ja nicht neu und das
Also nur die Angelernte, das ist die angelernte Bundesbürgerin.
Ja, da ging es halt um die 68er und sie wagte es, sich zu den 68ern zu äußern. Und er sagte, sie waren halt nicht dabei. Mhm. Ja.
Im Ausland war sie hoch anerkannt. Also sie ist in den USA hoch ausgezeichnet worden. Mit Obama hatte sie ein enges Verhältnis. Als 2016 Donald Trump gewonnen hat, da wurde sie sozusagen zur letzten Führerin der freien Welt. Herr Altmaier, wie wichtig war ihr das?
Sie hat sich diesen Schuh so wenig angezogen wie Helmut Kohl, als nach der deutschen Einheit der damalige Präsident Bush ihm anbot Partnership in Leadership, also Partnerschaft in Führung. Ganz einfach deshalb, wenn man sagt, jetzt bin ich die Führerin der freien Welt, hat man schon verloren. Es sind ja überall in London, in Paris, in Rom Staatsmänner und Staatsfrauen, die selbstverständlich auch ihren Anteil haben wollen. Was ich an Angela Merkel aber geschätzt habe, ist, dass sie sich darauf eingelassen hat. Mit allen amerikanischen Präsidenten, mit vier verschiedenen französischen Präsidenten, immer wieder zu versuchen, das Verhältnis so zu organisieren, dass man gemeinsam Dinge erreichen kann. Das war nicht immer einfach. Die meisten ihrer Partner waren auch Machtmenschen und waren auch welche, die sich durchsetzen wollten. Und trotzdem, glaube ich, hat sie es geschafft, in dieser Zeit zumindest auf der europäischen Ebene dazu beizutragen, dass die EU beisammen geblieben ist. Stellen Sie sich mal vor, wir wären in der heutigen Situation und die Europäische Union wäre noch weniger handlungsfähig, als sie das ohnehin schon ist.
Aber den großen Test, den gab es dann 2015 zur Flüchtlingskrise. Da brach ja etwas und das beschreibt sie selber ja auch als eine Zäsur. Und da gibt es den berühmten Satz von wir schaffen das. Wir schauen aber auch noch mal auf den Anfang dieses O-Tons und den sehen wir uns jetzt an.
Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Und sie hat dann in ihrem Buch, schreibt sie, ich zitiere, für mich war dieser Satz banal, er war Ausdruck einer Haltung. Man kann sie Gottvertrauen nennen, Zuversicht oder einfach die Entschlossenheit, Probleme zu lösen, mit Rückschlägen fertig zu werden, Tiefpunkte zu überwinden und Neues zu gestalten. Herr Lohse, war das die große Zäsur in Ihrer Kanzlerschaft?
Das glaube ich schon. Sie hat ja ursprünglich die Lage anders eingeschätzt, hat erst mal gedacht, es bleibt bei dieser Willkommenskultur, den begeisternd an den Bahnhöfen sitzenden Menschen, die sagen, super, wir freuen uns, dass die Flüchtlinge kommen. Sie hat ja die Herausforderung in der Sache nicht falsch eingeschätzt. Ich glaube, 5 Tage nach dem 5. September 2015 hat sie mit dem türkischen Premierminister telefoniert, der vorher einen Beitrag in der FAZ veröffentlicht hatte, wo schon drin stand, wir hätten gern 6 Milliarden und dann können wir reden. Und dann hat sie mit ihm gesprochen und gesagt, was machen wir jetzt? Und ehrlicherweise, natürlich hat sie nach außen nie gesagt, die Balkanroute muss geschlossen werden, aber sie hat ja in Brüssel den Prozess letztendlich knurrend mitgemacht. Das heißt, man kann nicht sagen, dass sie in der Sache nicht gehandelt hat. Sie hat aber ein Wording gewählt, was natürlich viele Menschen provoziert hat, wo sie gesagt hat, wenn man jetzt kein freundliches Gesicht zeigen darf, dann ist das nicht mehr mein Land.
Sie hat nicht gesagt mehr,
dann ist das nicht mein Land.
Was hat sie da
ja, das hat sie jetzt auch noch, das stimmt, Wert, ja. Das ist richtig, ja. Aber es bleibt natürlich dabei, dass viele konservative CDUler gesagt haben, das ist auch nicht ihr Land. Was macht sie denn hier? Warum erklärt sie uns das nicht? Und Schäuble schreibt in seinen Memoiren ja, sie hat den Menschen keinen reinen Wein eingeschenkt. Ja, er habe ihr gesagt, was soll sie machen.
So war es, glaube ich, nicht. Es war so, als diese Flüchtlingswelle dann, die ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Die ist gekommen, weil es in Syrien Bürgerkrieg gab, weil 10 Millionen Menschen auf der Flucht waren. Und es gab ja Kritik an Angela Merkel von konservativen Journalisten wie Herr Bröcker zum Beispiel, der sagte, sie muss in dieses Flüchtlingslager gehen, wo der Brandanschlag war, nach Chemnitz. Sie muss sich öffnen, sie muss freundlicher sein. So, und dann haben wir gesagt, es gibt Situationen, da muss man Menschen helfen. Wir können nicht alle aufnehmen, das ist klar, aber wir müssen den Menschen helfen, die ohne die Möglichkeit zurückzukehren unterwegs sind. Und dann zu sagen, vielleicht schaffen wir das gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatzpunkt. Und wo es dann ein bisschen auseinandergelaufen ist, war der Augenblick, das sage ich jetzt selbstkritisch, wo sich CDU und CSU in der Flüchtlingsfrage entzweit haben. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es eine Unterstützung von annähernd 2/3 in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Und dann hat man in Bayern bei unseren bayerischen Freunden gesagt, nein, dieser Kurs wird auf Dauer bei unseren Wählerinnen und Wählern vielleicht auch nicht Gehör finden. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich die Diskussion sehr stark polarisiert. Und trotzdem hat die Kanzlerin ihre Position weiter vertreten und sie hat den Mut gehabt, zu ihren Überzeugungen zu stehen. Und
aber
ich glaube,
CDU
das war
hat jetzt,
das Richtige.
Macht jetzt eine ganz andere Politik.
Ja, das muss man auch sehen und diskutieren. Aber auch Olaf Scholz macht eine ganz andere Politik. Wenn Sie das mal vergleichen mit dem, was damals die SPD vertreten hat. Ich glaube, dass dass ich jetzt nicht die Aufgabe habe, die amtierende Regierung zu kritisieren. Die wird von allen Seiten genug kritisiert.
Bleiben Sie einfach bei der CDU.
Haben wir über ein Jahr gebraucht, um diese Kluft zwischen CDU und CSU wieder zu schließen. Und das war einer der Gründe, auch warum dann viele Menschen an der Politik insgesamt gezweifelt haben. Aber es gab bis zum Schluss immer eine Mehrheit von 48, 50, 52 Prozent, das schwankte mal, die gesagt haben, wir glauben Angela Merkel, dass die Politik, die sie in diesem Bereich macht, richtig ist.
Mhm. Frau Weisband, Sie wollen dazu gerne was sagen.
Ich möchte noch zwei Faktoren ergänzen, die wir nicht vergessen dürfen zu 2015. Die allermeisten Menschen haben diese Politik unterstützt. Das kann man jetzt im Nachhinein sagen, oh, warum haben sie nicht anders gehandelt? Und die einzige Alternative, die als anders handeln dargestellt wird, ist Flüchtlinge abweisen. Wohin? Wohin sollen geflohene Menschen? Ich fand es absolut richtig, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Die erste Verfehlung war, die Kommunen nicht ausreichend praktisch zu unterstützen und auszustatten, damit sie das gut abfangen können. Und die, vielleicht auch mal zu gucken, wie sieht unser Asylrecht aus? Können wir vielleicht die Menschen arbeiten lassen? Weil wenn die Menschen hier arbeiten, integrieren sie sich, dann sind sie glücklicher, gesünder. Die Gesellschaft funktioniert besser, als wenn wir sie wegpferchen. Und das Zweite ist, es gab schon damals eine massive Desinformations- und Propagandakampagne, gerade aus Russland. Wie viele der angeblichen Ostukrainer, die in Wirklichkeit russische Bots waren, die mir gefolgt sind, denen ich gefolgt bin, waren 2015 plötzlich nicht mehr Ostukrainer, sondern plötzlich Deutsche, die Angst vor Immigranten haben. Und dann gab es diese diversen Geschichten über angeblich entführte und ermordete Mädchen. Und als wir dann medial angefangen haben, Begriffe, die auch heute gefallen sind, wie Flüchtlingswelle zu verwenden, haben wir eigentlich das Narrativ derer, die versucht haben, unsere Demokratien zu destabilisieren durch Flüchtlinge, mitgetragen und haben uns damit erpressbar gemacht von der Türkei, von allen Drittstaaten. Und ich glaube, so im Nachhinein betrachtet zu sagen, das war Angela Merkels Fehler, dass sie gesagt hat, wir schaffen das, anstatt rassistischer zu sein, das wäre nicht die Lösung. Hätte sie damals rassistischer reagiert, wäre die AfD heute noch stärker.
Mhm. Herr Lohse, wie sehen Sie es? Weil sie hat bei der Buchvorstellung auch gesagt, dass sie gerade diese Worte wie Flüchtlingsströme, dass sie das ablehnt, dass für sie wirklich dieser Mensch im Mittelpunkt steht und dass die Politik sich darauf richten muss.
Ja, das ist, ich meine, sie war die Vorsitzende einer Partei, die sich christlich nennt. Das würde ich mal sagen, das ist ja noch selbstverständlich. Aber sie hat ja den Eindruck erweckt, oft wurde das Wort alternativlos vorgeworfen, ich weiß gar nicht, wie oft sie es wirklich gesagt hat, aber jedenfalls ihre Haltung war natürlich auch hier so, dass sie im Grunde genommen mit diesem Satz, dann ist das nicht mein Land, war das ja, das müsst ihr jetzt so nehmen und basta. Und gerade die Bayern haben ja, muss man sagen, es versucht, so gut wie möglich das Problem zu lösen. Die bayerische Verwaltung hat ja, anders als die Berliner zum Beispiel, das vorbildlich gemacht mit der Aufnahme der Flüchtlinge. Und gleichzeitig kriegte sie aus Berlin gesagt, ja, das ist eben auch so und nehmt das bitte mal hin. Das war, glaube ich, das Problem. Leute wie Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, der ja auf Merkels Seite stand, hat er mir fürs Buch erzählt, steht auch im Buch, gesagt, er habe ihr gesagt, bitte sagt den Leuten mal irgendwie, ich verstehe eure Sorgen, ich verstehe eure Probleme. Das hat sie nicht gemacht. Und das Sinnbild war natürlich der Crash auf dem CSU-Parteitag, wo sie von einem, ich glaube, sie hatte mit einem Hirnforscher gesprochen, kam mal kurz da rein, vorbei, Seehofer bangte um seine Mehrheiten und das Ganze war so verkeilt, Sie haben es gerade beschrieben, dass man sagte, okay, das war das Sinnbild.
Und Seehofer stand da ganz lange und sie stand da, als er noch redete. Und so. Frau Bergmann.
Ja, ich muss doch Weisband eigentlich zustimmen. Ich habe das eigentlich, dachte ich hatte das Gefühl, hier reagiert sie so aus ganzem Herzen. Das, was man ihr manchmal vorgeworfen hat, dass man nicht weiß, sie jetzt, ne, warum macht sie das jetzt? Das war ihr Anliegen. Sie konnte die jetzt nicht zurückschicken, ne, diese Menschen, die da kamen. Also schon gar nicht mit. Sie sagt zwar, das ist nicht so, aber die spielt in die Ostbiografie mit Sicherheit eine Rolle.
Oder eine Biografie in einem Pfarrhaus, wo sie aufgewachsen ist.
Und gemeinsam auch mit eingesperrt gewesen zu sein, die ganzen Jahre. Und jetzt zu sagen, wir machen die Grenzen hier dicht. nicht, wir lassen die Flüchtlinge, jetzt hier nicht rein. Und sie hat auf dem Parteitag gesagt, dann ist das nicht mein Land. Das war mal eine emotionale Reaktion, weil ihr das am Herzen lag. Also alles, was hier gesagt wird, was wir nun alles schon viel diskutiert haben, was hinterher eben leider nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Ne? Hätte man sehr viel vernünftiger hinkriegen können. Aber in dieser Situation war ich eigentlich ganz bei ihr. Das fand ich okay so. Und das war Merkel jetzt so, wie ich sie mir eigentlich immer gewünscht habe.
Ja. Ja. Und sie hat natürlich ja auch die Verantwortung gehabt, und wir alle hatten die Verantwortung, zu überlegen, was geschieht denn für unser Land, wenn wir uns anders verhalten? Ja. Wir haben zum einen ein Grundgesetz, was zu respektieren ist. Wir haben gerade erlebt, wie es Frau Meloni ergangen ist, indem sie dachte, sie kann einfach Flüchtlinge nach Albanien schicken. Da haben die italienischen Gerichte gesagt, nein, so geht das nicht. Der zweite Punkt ist, wir hätten doch diese Menschen, die kamen aus Syrien in die Türkei, von der Türkei nach Griechenland, von Griechenland nach Mazedonien, nach Serbien, nach Ungarn, dann zu uns. Wir hätten noch über Österreich. Wir hätten ja diese Flüchtlinge nicht einfach alle zurück nach Österreich schicken können. Es hätte ja eine humanitäre Katastrophe gegeben, ohne Ende.
Trotzdem sagen viele, das war der Beginn von einer Entwicklung, die die AfD groß gemacht hat.
Es wird vergessen bei dieser ganzen Entwicklung, dass wir dann, nachdem wir mit der Türkei dieses europäische Abkommen geschlossen haben, sind die Flüchtlingsströme versiegt. Wir hatten dann 3 Jahre gehabt, solange sie Kanzlerin war, wo so gut wie keine Flüchtlinge aus diesem Bereich mehr gekommen sind, wo die Integration hier funktioniert hat. Wir haben 86% der männlichen Flüchtlinge, die in Brot und Arbeit sind, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise verdienen. Und trotzdem war es so, dass wir eben nicht sagen konnten, wir haben in 14 Tagen ein Abkommen mit der Türkei. Wir wussten immer, wir wollen es erreichen. Aber ob es 14 Tage dauert oder 4 Monate, das konnte man zu Beginn der Verhandlungen nicht sehen. Sie hat mich einmal auch nach Ankara geschickt zu Herrn Davutoğlu, dem Ministerpräsidenten. Mhm. Und da haben wir über alle diese Dinge geredet. Wir wussten immer, auf Dauer kann so etwas nicht gut gehen. Mhm. Aber wir wollten eine Lösung, die human ist und die den Flüchtlingen ihre Menschlichkeit nicht nimmt.
Ja. Trotzdem, wenn man jetzt noch mal... Oder wollen Sie noch mal kurz?
Ich wollte nur ganz kurz zum Wort human. Was war denn der Flüchtlingsdeal, Herr Altmaier? Der hieß, ihr kriegt 6 Milliarden, gestreckt über 5 oder 6 Jahre, und dann stellt ihr bitte eure Leute an die Grenze und passt auf, dass nicht so viele in die Boote gehen.
Das ist falsch. Nein, so war es. Nein, der Deal war, dass wir gesagt haben, wir geben Geld, die Milliarden, die Sie nennen, damit Krankenhäuser gebaut werden für die Gesundheitsversorgung der 4 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Damit Schulen gebaut werden, damit die syrischen Kinder in der Türkei Schulunterricht bekommen, den hatten sie nicht. Und wir hatten von Herrn Erdogan verlangt, dass er den Flüchtlingen eine Arbeitserlaubnis gibt, damit sie nicht auf dem schwarzen Arbeitsmarkt ihr Brot verdienen mussten.
Aber dafür sorgt sich, dass sie nicht in die Boote steigen konnten.
So, ja, natürlich. Und dann nicht in die Boote steigen konnten. Und wir haben aber gesagt dann, wir sind bereit für jeden Flüchtling, der das nicht beherzigt und ihn dann aufgegriffen und zurückgeschickt wird von Griechenland, 2 Flüchtlinge zu nehmen, die dann legal kommen und mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk ausgewählt werden und nach Europa kommen.
Trotzdem, Herr Altmaier, das ist ein Thema, was uns ja heute noch beschäftigt und was tatsächlich auch eine Partei wie die AfD groß gemacht hat. Ja. Und viele sagen, daran ist Angela Merkel schuld.
Ja, aber Frau Blättner, ich muss noch mal eingreifen. Wir hatten eine Situation nach 2017, dass die AfD bei allen Landtagswahlen, jedenfalls in den westlichen Bundesländern, ungefähr die Hälfte ihrer Stimmen verloren hat. Und das Flüchtlingsthema war kein Thema mehr,
ja, aber es ist
weil
jetzt
die Zahlen zurückgingen.
Viele sagen,
sie sind jetzt wieder angestiegen, aber Sie können doch jetzt nicht sagen, dass Angela Merkel verantwortlich war mit ihrer Entscheidung 2015, dass im Jahre 2021 oder 2022 die Flüchtlingszahlen wieder gestiegen sind.
Nee, aber die Flüchtlingszahlen nicht, aber Herr Lose, wie sehen Sie es? Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Angela Merkels Politik und dem Aufstieg der AfD? Gibt es da einen?
Ich glaube, Alexander Gauland hat es mal als Gottesgeschenk bezeichnet. Weil die AfD natürlich auf der einen Seite behauptet, sie wollten weniger Flüchtlinge haben, aber auf der anderen Seite gab es natürlich kein solches vergleichbares Konjunkturprogramm für die AfD wie das Thema, solange das Thema groß war. Also wenn wir uns an 2015, den Streit Sommer 2015 in der AfD erinnern, Essener Parteitag, dann gab es ja danach gewisse Hoffnungen, dass die unter die 5% wieder rutschen und dass man dieses Thema vielleicht nicht dauerhaft erledigt hätte, aber doch auf ein Niveau, was sehr viel niedriger war. Und dann kam natürlich, wurde das Thema wieder sehr groß.
Dann kam ja auch noch Corona.
Ich gebe Ihnen recht. Ab 2016, wenn man sich die Zahlen anguckt, gehen Sie rapide runter oder rapide?
Ab 2017 sitzen wir die Bundestagswahl,
andere, da andere, rein andere
und danach ging es dann rapide runter.
Ja, andere haben gesagt, Frau Merkel hat die CDU zu weit nach links gerückt mit dem Atomausstieg, mit der Ehe für alle, mit all diesen Sachen, mit der Migration. Frau Weißband, wo sehen Sie denn eine Schuld von Angela Merkel?
Ich glaube, dass sie durchaus eine Rolle spielte, aber anders als diskutiert wird. Ich glaube, jedes Mal, wenn die Medien die Flüchtlingsfrage stellen und in den Vordergrund tun, hilft das der AfD. Weil ganz ehrlich, es ist sicherlich ein Problem, aber es ist nicht das allergrößte Problem. Das, was wir jetzt gerade an Problemen aufbauen, Stichwort Klimakrise, wird für viel mehr Flucht sorgen. Darum geht es nicht. Es gibt zwei Quellen, aus denen ein Staat, eine Demokratie Vertrauen schöpft. Entweder sie funktioniert für mich. Papa Staat macht. Wenn die Bürger sich von der Demokratie betüdelt fühlen, dann läuft es. Das ist die Politik, die Angela Merkel gemacht hat. Das ist die Politik, für die sie argumentiert. Regierung als Dienstleistung. Und das ist, was in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, über Jahrzehnte fantastisch lief. Weil die Wirtschaft immer stärker wurde, weil die Zukunftsaussichten immer besser wurden, weil Frieden war, weil Stabilität war. Vieles, wie wir heute wissen, auf Pump, billiges
funktioniert auch nicht mehr
Gas,
gut.
Ja. Klimaschäden. Aber es lief und da war die Demokratie stabil. Diese Regierungsform funktioniert aber nicht in dem Moment, wo ich den Menschen etwas zumuten muss. Und ganz objektiv kommen wir jetzt in Zeiten, wo wir Probleme zu lösen haben, wo wir Schwierigkeiten zu verdauen haben, wo es einer Generation nicht mehr so gut geht wie der Generation ihrer Eltern. Und vieles wird anders. Ich will nicht sagen schlechter, auch nicht unbedingt besser. Es wird einfach anders. Und das ist für Menschen per se schlechter. Und an der Stelle funktioniert dieses Prinzip des Vertrauens in den Staat nicht mehr. Und das bröckelt. Und das ist, was die AfD stark macht. Und dieses Flüchtlingsthema kann sie einfach nur bedienen, um diese diffuse Angst zu kanalisieren und zu sagen, hier, die Ausländer sind
schuld. Also Menschen.
Das ist klassischer Rassismus. Okay.
Mhm. Bürgern und Bürgerinnen mehr
zu muten, aber die andere Form, aus der ich Vertrauen in eine Demokratie schöpfen kann, ist, wenn ich mich als Teil dessen fühle. Wenn die Institutionen in Wirklichkeit wirklich, wirklich mich repräsentieren. Das heißt, eigentlich bin ich Teil der Legislative, aber weil ich nachmittags lieber mit meiner Tochter spiele, sitzt meine Bundestagsabgeordnete für mich freundlicherweise im Bundestag. Aber eigentlich ist das mein Laden hier.
Ja, okay, also eine Identifikation da und eine Verantwortung.
Das ist was, genau.
Das ist ein anderer Ansatz.
Genau, das ist, was Merkel nie geschafft hat.
Ja, Frau Bergmann, würden Sie dem zustimmen? Und ist das, wenn wir auf Schröders Kanzlerschaft gucken, der mit der Agenda 2010 ja den Bürgern viel zugemutet hat und auch mit dem Fördern, Fordern und auch wirklich starke Einschnitte. Sehen Sie das, dass das der Unterschied ist zwischen einem Kanzler Schröder und einer Kanzlerin Merkel?
Naja, natürlich in den Sachthemen schon, aber Schröder hat schon zugemutet, das war klar. Aber es hat natürlich auch vieles kaputt gemacht, im Osten zum Beispiel. Ne? Also da ist auch schon ein großer Vertrauensverlust entstanden. Also die Agenda 10 hat natürlich in Ostdeutschland mehr bewirkt, sozusagen, als in den alten Bundesländern. Und ich glaube, das ist das Thema, was Sie auch gerade angesprochen haben. Das Problem, was mir eben eigentlich auch so sehr zu denken gibt, das ist das Vertrauensverlust. Ne? Dass der Vertrauensverlust macht die Regierung noch das, was uns hier gut tut. Ne?
Aber warum hat dann Frau Merkel es gerade als Ostdeutsche nicht geschafft, mehr Vertrauen zu gewinnen in Ostdeutschland?
Wir hatten doch Vertrauen die ganze Zeit. Also wir hatten mit der SPD die meiste Zeit eine große Koalition.
Ja, ich weiß.
Das hat dazu geführt, dass wir in der Gesellschaft insgesamt breite Zustimmung hatten. Es gab auch in der Regierungszeit von Angela Merkel Zumutungen. Wir haben die Mehrwertsteuer erhöht. Wir haben viele Entscheidungen treffen müssen, die unpopulär waren. Aber das Grundvertrauen, dass wir gut und richtig regieren, war da. Und das ist in den letzten anderthalb Jahren in weiten Teilen abhanden gekommen. Da muss ich aber sagen, habe ich auch von Angela Merkel viel gelernt, weil das oberste Prinzip war immer in unseren Koalitionen, wir streiten nicht öffentlich gegeneinander. Also SPD gegen CSU, gegen CDU. Wir hatten einmal den Streit CDU-CSU in der Flüchtlingsfrage. Ja. Der war auch unangenehm und schlimm genug. Aber wir haben ansonsten immer die Probleme untereinander gelöst, obwohl es schwierige Probleme
gab. Sie hat ja jetzt auf den Ampelstreit hat sie ja die ausgerufen Männer. Das war ihr Kommentar dazu. Ist die Frage, das ist, ob es das ist, Herr Löse, wie würden Sie es sehen? Also wenn man jetzt, Sie haben ja auch die Kanzlerschaft im Rückblick geguckt, gerade mit den Krisen, die wir jetzt alle haben. Wo sind da Dinge versäumt worden?
Also nehmen wir mal den Anlauf in der Energiepolitik. Das ist auch was, was Sie dann auf jeden Fall als Umwelt- und vor allen Dingen als Wirtschaftsminister betrifft. Der Anlauf bei den Erneuerbaren in der Regierungszeit Merkel war ja enorm. Also wenn man sich die Zahlen, die wurden ja sogar übertroffen gegenüber den zunächst mal gestellten Erwartungen. Es gab das EEG, das hatte man übernommen von Rot-Grün. Und dieses EEG hatte einfach nur unterschätzt, wie die Deutschen, wenn sie so eine Wurst vors Fenster gehängt kriegen, beim Thema Einspeisung reagieren. Sie werden es sich erinnern, als sie die 1-Billionen-Frage, nicht die 1 Million, sondern die 1-Billionen-Frage ausriefen, das EEG lief aus dem Ruder. Energieeffizienzgesetz, die Menschen kriegten Geld, wenn sie sich eine Solaranlage aufs Dach machen und das Ding
lief aus dem Ruder.
Haben viele gemacht. So. Und dieses hätte, finde ich, das hätte natürlich das sozusagen Agenda-Thema, das, was bei Schröder die Agenda war, bei Kohl Europa war, hätte für Angela Merkel diese Energiewende werden müssen. Sie ist dann aber irgendwo stehen geblieben. Das sagt ja Angela Merkel inzwischen selber auch. Wir sind nicht weit genug gegangen. Natürlich weiß ich, wie sehr die Freien Wähler in Süddeutschland die CSU getrieben haben, weshalb es immer noch keine Leitungen gibt. Das ist alles bekannt. Aber dieser Knoten ist dann eben auch nicht durchschlagen worden. Es gab noch dazu Voraussagen für den Strombedarf in Deutschland, die so waren, dass man sagte, Kinder, ob ich das nicht ein bisschen schön gerechnet habe, wenn wir demnächst alle Autos, alle Heizungen und so weiter mit Strom betreiben. Da hat man sich schon auch was vorgemacht. Da war man auf dem richtigen Weg, ist aber dann abgebrochen.
Aber jetzt kommen wir mal einen ganz spannenden Punkt. Ich war ja auch lange Jahre selbst für Energiepolitik und verantwortlich. Und ich werde kritisiert oder wurde kritisiert von den einen, die sagten, Herr Altmaier, Sie hätten viel schneller und viel mehr Windräder und Solaranlagen bauen müssen, denn wir müssen das Klima schützen. Da ist ja auch was dran. Und dann waren andere, die haben gesagt, Herr Altmaier, wir verzeihen Ihnen nicht, dass Sie damals auf die erneuerbaren Energien gesetzt haben. Die sind so teuer, die können wir gar nicht bezahlen. So, wer hat denn jetzt recht? Am Ende müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und ich habe damals ja in Ihrer Zeitung gesagt, wenn wir nicht eine Reform machen, dann werden tatsächlich die Kosten viele Bürgerinnen und Bürger unverhältnismäßig belasten. Und das haben wir mit der SPD, mit Herrn Gabriel als Wirtschaftsminister, dann auch gemacht. Und dann ist die EEG-Umlage eben nicht mehr sprunghaft gestiegen, wie das die ganzen Jahre vorher der Fall war, sondern blieb einigermaßen im Rahmen. Dafür hatten wir dann andere Probleme, zum Beispiel das russische Gas, was ja oft kritisiert wird.
Kommen wir mal dazu. Wir hatten da eine hohe Abhängigkeit vom russischen Gas.
Das hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland die Gasförderung in den letzten 10 Jahren um die Hälfte zurückgegangen ist, weil es nirgendwo mehr Mehrheiten gibt, vor Ort eine neue Förderung anzustoßen und umzusetzen.
Wir hatten dann das russische Gas, ich glaube 55% unseres Gases kam aus Russland und dann hatten wir den Überfall auf die Ukraine und da haben viele erwartet, dass Frau Merkel sich dazu äußert. Das hat sie erstmal nicht gemacht. Sie hat dann sich da sehr zurückgehalten. Frau Bergmann, wo sehen Sie im Nachhinein Ihre Rolle da? Die Rolle von Frau Merkel und die ja sehr darauf gesetzt hat, dass man sich mit Putin versteht.
Ja, und sie kannte ihn ja, muss ich sagen. Also ich glaube, sie hat ihn besser gekannt, auch aufgrund der Biografie und der gemeinsamen ihrer Sprachkenntnisse. Also da gab es eigentlich doch eine ganze Zeit auch relativ viel Austausch. Das war dann vorbei. Und dann auch mit Bukarest war das schon schwierig. Ne? Also als dann sozusagen auch Zumutung kam an Putin, dann bröckelte das ja schon. Also es ging ja eine ganze Weile ganz gut und es gab natürlich schon, ich kann das auch verstehen, so die Sehnsucht danach, da irgendwo Ruhe und Frieden zu haben, dann für die Sicherheit, Stabilität und dann nachher kam das Gas noch dazu. Aber ich glaube, es war in der Zeit als klar war, dass eigentlich Minsk auch nicht funktioniert. Also das Erste, dann kam das Zweite, das, ja. Na, und das Zweite. Und das hat eigentlich alles nicht wirklich funktioniert. Und irgendwie waren die Warnungen eigentlich von den Nachbarstaaten, die noch näher dran waren und wussten, also wir sind die Ersten, ne, nach denen Putin langt, die baltischen Staaten, die Polen. Und ich glaube, das hat sie unterschätzt. Also ist von allen anderen auch
sie
unterschätzt
worden. Sie sagt heute, sie bereut nichts an ihren Entscheidungen.
Ja, gut, das ist ihr gutes Recht, das nicht zu bereuen. Ich würde das, klar, ja.
Zumal.
Aber ich würde
auch schon nochmal sagen, weil das natürlich, das war schon umstritten. Also Nord Stream 2, das war schon umstritten, mit Sicherheit. Und diese Abhängigkeit, da war vielen schon nicht ganz wohl dabei.
Es gab Druck aus den USA.
Bequeme Lösung und man kriegte das billige Gas und hatte da einige Probleme gelöst, also auf alle Fälle.
Frau Weißband.
Aber ich hätte mir mir schon gewünscht, dass sie vielleicht das selbst noch ein bisschen kritischer sieht. Also heute dachte ich, sie geht keinen Schritt zurück. Also, dass man erklärt, wie man gehandelt hat.
Ja. Fehlt ihnen da Empathie?
Ja.
Fehlt ihnen Empathie?
Ach, weiß ich nicht. Aber sie war eben überzeugt in der Zeit. Das muss man ihr ja auch zusprechen. Aber man muss ja auch rückwärts mal sehen und sagen, ich habe das gemacht im besten Wissen und Gewissen. Das war wahrscheinlich doch nicht richtig. Ne? Mhm. Also sowas hätte ich mir erwartet. So ganz schlicht.
Herr Alba, lassen Sie mal Frau Weißband bitte zu Wort, weil die hat ein bisschen Nachteil, weil sie da zugeschaltet ist. Frau Weißband, für Sie als jemand, der aus der Ukraine kommt, wie sehen Sie Angela Merkels Rolle da und was hätten Sie sich gewünscht, auch jetzt wenn sie so in einem Buch darstellt, warum sie bestimmt entschieden hat und wenn sie klar bei der Buchvorstellung sagt, das Wahlenordnung, ich bereue da nichts.
Schauen Sie, mein Cousin ist an der Front verletzt worden. Und ich kann mir absolut gar nichts davon kaufen, dass Angela Merkel sagt, ich bereue irgendwas. Es ist mir egal, ob sie es bereut. Ich finde es wichtig, die Situation von damals zu analysieren, weil wir dabei sind, den gleichen Fehler zu wiederholen. Und wir haben diesen Fehler schon mehrfach gemacht. Und das hat mich schon 2014 auf die Palme getrieben und es treibt mich jetzt wieder auf die Palme. Dass Minsk II nicht funktionieren würde, hätte Ihnen jeder sagen können, der halt aus dem echten Osten kommt. Und da kommt wieder ins Spiel, dass die DDR für uns zum Westen gehört. Weil die Art und Weise, wie Putin agiert, diese nur Stärke als Sprache zu verstehen, sich selbst Angela Merkel, glaube ich, nicht vorstellen konnte in ihrem Bemühen um Harmonie. Und das können sich westliche Politiker nicht vorstellen. Und zwar immer noch nicht. Wenn Herr Scholz mit seiner Besonnenheit daherkommt, er versteht nicht, dass er uns vulnerabel macht, dass er uns angreifbar macht und dass, wenn jetzt schon wieder von einer Müdigkeit, die Ukraine zu unterstützen, als ob es dabei um die Ukraine ginge, gesprochen wird. Es geht nicht um die Ukraine, es geht um Frieden in Europa. Und wir sind jetzt wieder dabei für Stille, nicht für Frieden. Was dann kommt, ist kein Frieden. Ja, 2014 war auch kein Frieden.
Frau Weißmann, der Punkt ist ja, hätte Angela Merkel Ihrer Meinung nach, oder gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da hätte sie etwas anders machen müssen oder können?
Ja. Ja, Nord Stream war falsch, Minsk war falsch, die Annexion der Krim zuzulassen war falsch. Mhm. Es kann einfach nicht zugelassen werden, dass Nationalgrenzen mit Gewalt verschoben werden.
Ja, aber wir haben doch nach der Annexion der Krim Herr Lohse war vor mir dran. Ich habe jetzt schon dreimal gewartet.
Ja, aber
und es war ja nun ein Punkt, wo ich selber ja auch in der Verantwortung stand. Ich war Kanzleramtschef. Die Annexion der Krim kam für alle Beteiligten überraschend. Und wir haben Sanktionen gegen Russland verhängt, die als Europäer und Amerikaner, die hart waren. Die Verhandlungen in Minsk haben tatsächlich nicht zum Erfolg geführt. Aber das war keine Idee von Angela Merkel, sondern das war der Wunsch des ukrainischen Präsidenten Poroschenko und des amerikanischen Präsidenten Obama, dass die Franzosen und die Deutschen sich gemeinsam darum kümmern, die Ukraine zu unterstützen. Und Herr Poroschenko hat zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, das kann ich unterschreiben. Am Ende hat sich herausgestellt, es war möglicherweise kein erfolgversprechender Weg, sonst wären die Probleme gelöst worden.
Die Frage ist
unser großes Problem, und deshalb will ich darüber sprechen, ist doch, dass wir weder damals noch heute eine Mehrheit gehabt hätten in unserem Land oder in Frankreich zu sagen, wir sind bereit, für die Freiheit der Ukraine einen Krieg mit Russland zu riskieren und dafür das Leben unserer Soldaten und unserer Bürger einzusetzen.
Ich glaube, darum ging es gar nicht. Die Frage ist aber, ich würde ganz gerne mal auf die Rolle...
Darum ging es nie. Darf ich kurz?
Herr Lohse muss auch noch mal dran sein.
Weil ich etwas Verzögerung habe. Ganz kurz. Sie haben mit einer Hand sanktioniert und mit der anderen Nord Stream 2 gebaut. Und das ist meine Kritik. Und ich finde besonders bemerkenswert dieses Mehrheiten. Wir hatten nicht die Mehrheit. Mehrheiten wachsen nicht auf Bäumen. Mehrheiten sind kein Naturgesetz, sind keine Naturgewalt. Mehrheiten werden erzeugt durch Erklärung, durch Komplexität zeigen. Und das ist, was Sie damals hätte tun müssen.
Ja, würde ich gleich anschließen wollen. Sie haben gesagt, Frau Weißband, in diesem Punkt, so sehr ich sonst zustimme, würde ich widersprechen, dass westdeutsche Politiker können das nicht. Wir hatten ja hier einen Fall, wie das ganze Experiment schon mal durchgespielt worden ist, 1982 von einem Hamburger Politiker, der war Bundeskanzler Ihrer Partei, Helmut Schmidt, der ins Risiko gegangen ist. Die Umfragensituation war in dieser Zeit gar nicht so eindeutig. Der Bonner Hofgarten, 300.000 Protestierende. Schmidt hat gesagt, okay, ich gehe ins Risiko. Ich weiß, Schmidt hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Ich weiß natürlich um das Risiko, aber das andere Risiko ist größer. Er hat sich für die Nachrüstung eingesetzt. Und ich würde mal sagen, er hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Sowjetimperium zusammengebrochen ist 1990, weil die gesehen haben, wir müssen mitrüsten. Die haben sich ja im Grunde genommen ökonomisch zu Tode gerüstet und konnten irgendwann nicht mehr mithalten. Und da hat man gesehen, es funktioniert. Natürlich nie risikofrei.
Wir haben nur noch 2 Minuten.
Geklappt hat's.
Ja, und deshalb würde ich ganz gern am Schluss noch mal von Ihnen allen noch mal hören. Was bleibt von Angela Merkel, Frau Bergmann, für Sie als Kanzlerin diese 16 Jahre? Wenn Sie sie jetzt auch sehen, gerade auch mit einem kleinen Abstand.
Ja, also es bleibt schon, also für mich wirklich diese erstaunliche Leistung, über 16 Jahre dieses Land ziemlich gut durch auch eine ganze Menge Krisen gesteuert zu haben. Ich glaube, das muss man ihr zugestehen bei aller Kritik, die es an dem einen oder anderen Punkt auch gibt.
Mhm. Herr Altmaier, kurz.
Ja, bitte. Sie wird erinnert werden als diejenige Kanzlerin, die sich in den Dienst ihres Landes gestellt hat und die über 16 Jahre lang das Vertrauen in die demokratischen Strukturen aufrechterhalten hat, weil unser Land in dieser Zeit eine gute Entwicklung hatte.
Mhm. Kurz noch, Herr Lohse und Frau Weißmann.
Sie hat uns, sie hat einige Krisen bewältigt, uns aber in der Illusion gelassen, dass diese wunderbare Zeit, wo wir dachten, wir sind von Freunden umzingelt und hätten keine großen Herausforderungen, ewig wären würde. Und das ist das Problem, was auf der Negativseite übrig bleibt, neben der Krisenbewältigung. Mhm.
Frau Weißmann.
Frau Merkel war eine starke Managerin, die ihre Kunden immer zufriedengestellt hat. Aber wir müssen uns jetzt davon emanzipieren, Kunden zu sein und müssen BürgerInnen werden.
Okay, vielen Dank, Frau Weißband, Herr Lohse, Herr Altmaier und Frau Bergmann für diese Diskussion. Morgen schauen wir in der Phoenix-Runde nochmal in die Ukraine. Über 1000 Tage Krieg, was wird aus der Ukraine, fragen wir dann. Und jetzt folgt Phoenix der Tag mit Bernd Rasem. Einen schönen Abend Ihnen noch bei Phoenix. Bleiben Sie bei uns. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.